Danke. Nachdem schon eine so angenehme Stille eingezogen ist, darf ich Sie alle sehr herzlich begrüßen zur Innovation Night. Schön, dass so viele der Einladung gefolgt sind. Wir haben heute die 44. Innovation Night bereits. Ganz herzlich begrüßen darf ich es in einige Vertreter auch der Politik heute unter uns. Ganz herzlich willkommen unserem Landesrat Erich Schwärzler. Willkommen, herzlich willkommen Nationalrat Harald Walser auch, Landtagsabgeordneter Kutscherer. Vielen Dank für Ihr Kommen. Ganz herzlich willkommen natürlich die Unternehmer, Sozialpartner, Vertreter aus Bildungseinrichtungen, Partnerorganisationen und sehr viele allgemein auch Interessierte. Allen herzlich willkommen. Aber am herzlichsten willkommen möchten wir natürlich unseren heutigen Referenten heißen. Wir freuen uns ganz besonders, dass Sie heute bei uns sind. Wir haben schon mehrere Anläufe auch versucht, Sie nach Vorarlberg zu holen. Es trifft sich jetzt eher zufällig, dass es direkt vor der Nationalratswahl quasi jetzt stattfindet, aber trotzdem natürlich auch sehr spannend. Wir freuen uns sehr, dass Sie von Wien heute hierher gereist sind. Herzlich willkommen, Dr. Franz Schellhorn. Den Ablauf muss ich nicht groß erklären, den kennen Sie. Wir haben ausgemacht, dass Sie circa eine Dreiviertelstunde einen Vortrag zum Thema halten werden. Und anschließend gibt es natürlich die Möglichkeit wiederum für Fragen und für eine Diskussion. Das Thema, das heute zufällig stattfindet, passt natürlich auch zu der politischen Diskussion momentan. Innovation Night befasst sich immer mit dem Themenbegriff der Innovation und heute versuchen wir diesen Begriff auch mit der Politik zu verbinden. Und das ist natürlich gerade jetzt in Wahlkampfzeiten sowieso interessant, aber man hört in den letzten Jahren viel von Reformen in unterschiedlichsten Ausprägungen, Verwaltungsreform, Staatsreform, Föderalismusreform und was auch immer, ein sehr häufig verwendete Begriffe und am Ende des Tages, der Großteil der Bevölkerung fühlt sich trotzdem, oder die Stimmung ist eher, dass trotzdem relativ wenig passiert in den letzten Jahren. Und hier jetzt heute mal bewusst die Frage, gibt es auch politische Innovationen? Wie kann man teilweise diese vermutlichen Stillstände, die es das ein oder andere Mal gibt, wie kann man diese vielleicht aufbrechen? Um dieses Thema wird es heute sehr stark gehen. Der Titel, wer reformiert, verliert, ist es tatsächlich so? Und die Vorschläge für die politischen Innovationen von Dr. Franz Schellhorn, auf die dürfen wir alle sehr gespannt sein. Zur Person, Franz Schellhorn, vielleicht noch ein paar Sätze. Die meisten kennen ihn vielleicht auch von seiner journalistischen Tätigkeit. Er war fast 20 Jahre bei der Tageszeitung Die Presse, unter anderem als Ressortleiter der Wirtschaft, bis 2013 dann auch stellvertretender Chefredakteur bei der Presse. Und seit 2013 ist er Direktor des Think Tank Agenda Austria. Der ein oder andere wird sich fragen, was ist ein Think Tank und was macht er? Das werden wir sicherlich auch beantwortet bekommen. Was ganz wichtig ist, es ist eine überparteiliche oder hat nichts mit Parteien zu tun oder mit Sozialpartnern oder in welcher Form auch immer. Es ist wirklich eine unabhängige Organisation, die sagen darf, was sie denkt und wurde auch unter anderem gegründet, um den gesellschaftspolitischen Diskurs und den wirtschaftspolitischen Diskurs in Österreich zu öffnen. Es gibt einige Beispiele, Avenir Suisse in der Schweiz und andere auch in Deutschland. Vor dem Hintergrund freuen wir uns jetzt sehr auf Ihre Ausführungen und ich darf Sie auf die Bühne bitten. Bitte schön.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung. Dass so viele Anläufe waren, habe ich gar nicht mehr in Erinnerung. Wir haben auf jeden Fall schon von längerer Zeit geredet und es stimmt, es war noch keine Wahl in Sicht. Damals ist es nur um Innovation gegangen und dann habe ich nur gleich gesagt, naja, das wird ein bisschen schwierig, weil wir beschäftigen uns hauptsächlich mit der Politik, der wirtschaftspolitischen Entwicklung. Und das wird ein kurzer Vortrag, weil da gibt es nicht so wahnsinnig viele Innovationen in der letzten Zeit. Aber wir könnten ein bisschen darüber reden, was haben andere Länder gemacht, was könnte man von anderen Ländern lernen. Und das wird mehr oder weniger so dieses Thema sein. Und mir war auch noch einmal wichtig, die These, die immer wieder genannt wird, wer in Österreich Reformen durchführt, wird die nächste Wahl verlieren. Das ist so ein Stehsatz, den man immer wieder hört. Und da wollte ich auch Sie ein bisschen darauf hinweisen, dass das möglicherweise so nicht ganz stimmt. Was ich mit Ihnen jetzt in den nächsten 30, 45 Minuten vorhabe, ist Ihnen zu zeigen, wo steht denn Österreich heute? Was kommt denn auf uns zu? Wie sind wir darauf vorbereitet? Und was ist zu tun? Die grundsätzliche Analyse wird kein Bashing sein des Standortes. Das kann ich gleich schon vorausschicken. Aber es wird natürlich so sein, dass man, um zu wissen, was zu tun ist, auch mal sehen sollte, was läuft denn nicht so gut. Wenn Sie heute mit Österreichern sprechen, dann haben Sie oft den Eindruck, das ganze Land geht den Bach runter. Also es ist alles eigentlich ziemlich schrecklich. Also wenn Sie jetzt so ein Bild nehmen würden und sagen, da steht jetzt Österreich. Vom Abgrund, es ist eigentlich alles der Wahnsinn und es wird immer alles schlimmer, alles unsicherer, alles schwieriger. Das ist übrigens ein Aufmacher vom Economist aus dem Jahr 2008, Ausbruch der Finanzkrise. Und andere sagen, Österreich muss einmal an die Wand fahren, sonst ist es nicht reformierbar, sonst geht dort nichts. Und das Bild ist immer das für mich eher dramatischere, weil damit ist immer die Hoffnung verbunden, dass wenn es einmal an die Wand gefahren ist, dass alles in die richtige Richtung geht. Und das ist definitiv nicht gesichert. Also es kann auch sein, dass es in die ganz andere Richtung geht. Darum würde ich immer davor warnen, das Land an die Wand fahren zu lassen, sondern eher dafür sorgen, dass es nicht passiert und dass wir das machen, was andere Länder auch gemacht haben, die ähnliche Voraussetzungen haben wie wir, nämlich einige Veränderungen vornehmen. Aber dieses Bild, dass es bei uns eigentlich sehr schlecht aussieht, ist so ein typisch österreichisches. Da tun sie ausländische Institutionen wesentlich leichter, die sagen, dass Österreich, IWF hat das unlängst gemacht, nach wie vor sehr wettbewerbsfähig ist, sehr wohlhabend ist und eines der Spitzenländer. Und das zeigt sich auch, wenn man ein bisschen so in die Vergangenheit schaut, ist die Entwicklung schon bemerkenswert. Da habe ich Ihnen mitgebracht, das ist die Wirtschaftsleistung pro Kopf seit dem Jahr Null. Das ist relativ einfach, das hört sich ja viel komplizierter an, als es ist, aber es ist relativ einfach, weil sie von 0 bis 1500 eigentlich nichts getan hat. Da haben sie eine Wirtschaftsleistung pro Kopf gehabt, nach heutigen Preisen von 680 Euro. Das war die Wertschöpfung, die man damals pro Kopf hatte, über Jahrhunderte. Also wenn sie als Bauer geboren wurden, sind sie als Bauer gestorben. Wenn sie als Bettler geboren wurden, sind sie als Bettler gestorben, als Fürst und König und so weiter. Also wenn sie auf der falschen Seite zur Welt gekommen sind, haben sie Pech gehabt. Wenn es die richtige Seite war, war es super. Es waren halt nicht sehr viele. Dann hat es einige Entwicklungen gegeben. Leif Erikson hat Nordamerika entdeckt, Kolumbus dann noch einmal. Die Frage ist ja, wer dann wirklich zuerst da war, aber es dürfte der Leif Erikson gewesen sein. Der wirklich große Schritt in Richtung Wohlstandsvermehrung ist dann mit der industriellen Revolution gekommen. Und da sieht man dann, wie es massiv nach oben gegangen ist. Die zwei Zacken sehen Sie, sind die zwei Weltkriege. Und dann ist ein sagenhafter Aufstieg passiert. Wir haben heute einen Massenwohlstand, wie ihn keine Generation in der Geschichte hatte. Es wird immer gesagt, die Reichen werden immer reicher, die Armen immer ärmer. Der erste Teil stimmt übrigens, der zweite nicht, zumindest in Österreich nicht. Das nicht heißt, dass es keine Armut gibt, es gibt nach wie vor Armut. Aber es ist heute so, wenn ich meinen Großvater, der nicht mehr lebt, erzählen könnte, was heute unter Armut verstanden wird, würde er die Definition nicht ganz verstehen oder hinterfragen, weil er noch in seiner Generation ganz eine andere Sichtweise der Armut hatte. Das heißt, es ist eine wirklich positive Entwicklung, die da gelungen ist. Und Österreich, darf man auch nicht vergessen, war nach Ende des Zweiten Weltkriegs eins der am stärksten von Hunger bedrohten Länder in ganz Europa. Sie konnten mit Lebensmittelmarken bezahlen, das war wie eine Währung. Und da ist der Aufstieg schon beachtlich. Und das möchte ich auch gleich vorausschicken, dass da auch die Politik sehr viel dazu beigetragen hat, auch die Sozialpartnerschaft sehr viel dazu beigetragen hat, die nachher noch vielleicht nicht so super wegkommt. Aber ich möchte das auch vorwegschicken, also da ist Österreich schon einiges gelungen. Dieses Bild hat sich auch sehr stark verfestigt in den internationalen Rankings. Das ist jetzt mehr als 10 Jahre her, das war der Cover des Stern vom 5. Juni 2005, warum Österreich Spitze ist. Der Bericht war damals unglaublich, es war aus meiner Sicht auch leicht übertrieben, aber es war so um Druck auch nochmal auf Deutschland, auf die deutsche Regierung aufzubauen, dass selbst die Ösis, die damals sehr oft dann sehr verächtlich weggekommen sind, selbst die können, werden wir Deutsche auch zusammenbringen. Sie haben weniger Arbeitslose, sie haben eine super Wirtschaftsstimmung, sie haben gute Investitionen. Was dann dazu geführt hat, dass in der österreichischen Politik der Spruch geprägt wurde, Österreich das bessere Deutschland. Von dem redet heute niemand mehr. Das war übrigens, das ist eines der Rankings, also es gibt zwei namhafte, eines vom IMD in Lausanne und das ist hier dasjenige und das zweite vom World Economic Forum. Ich habe das genommen, weil es das aktuellere war. Also da war dieser Spiegelaufmacher ungefähr in dieser Zeit. Da waren wir gerade so am Weg nach oben. Da war Österreich am Sprung in die Top 10 der 10 besten, wettbewerbsfähigsten Wirtschaftsstandorte. Wir haben leider im Gegensatz zu den Fußballern diesen Sprung nicht geschafft. Die waren allerdings auch nicht sehr lange dort und gehen jetzt den ähnlichen Weg wie der Standort und sind dann sukzessive nach unten durchgereicht worden. Dabei hat Österreich in dieser Zeit gar nicht so viel falsch gemacht, aber so viel Richtiges nicht getan. Also andere Länder haben Reformen durchgezogen. Reformen dürfte man eigentlich das Wort nicht mehr verwenden, weil es sehr negativ besetzt ist. Entweder ist es ein, fängt man zu gähnen an, wenn man es nicht mehr hören kann, Verwaltungsreform und so weiter, oder man hat Angst, dass einem was weggenommen wird. Also die haben Modernisierungsschritte gesetzt, die sehr beachtlich waren. Wenn man sich jetzt anschaut, so vergleichbare Länder wie Schweden, also als ich ein Kind war, war Schweden eigentlich das einzige Land, das neben Österreich noch existiert hat in meiner Wahrnehmung, weil man hat immer Schweden gehört, Kreisky, Olof Palme, wir müssen unbedingt wie Schweden werden. Wir waren auch sehr lange wie Schweden, heute ist nur Schweden nicht mehr wie Österreich. Also Schweden hat sehr viel in den 90er Jahren an Reformen durchgezogen und haben den Standort sukzessive nach vorne gebracht, das Hochkostenland. Und dann der Vergleich, der uns wahrscheinlich immer am meisten wehtut mit der Schweiz, wenn man Österreich mit der Schweiz einfach ganz gut vergleichen kann oder das Argument, man kann das ja nicht vergleichen, hier schwer zählt. Schweiz hat auch einmal Tuchfühlung aufgenommen mit Österreich, da waren wir ungefähr in derselben Kategorie. Die haben dann damals diese Schuldenbremse eingeführt, den Haushalt in Ordnung gebracht und sind dann wieder sukzessive nach oben und sind der zweitwettbewerbsfähigste Standort. Warum ich Ihnen das auch zeige, weil ich schon der Meinung bin, dass Österreich auf jeden Fall, ich habe es auch gerne, wenn es im Fußball passiert, aber im Standortranking auf jeden Fall mit den Voraussetzungen, die wir haben, in den Top 10 zu sein hat. In allen wettbewerbsrelevanten, zukunftsrelevanten Punkten. Und das sind auch vergleichbare Länder, jetzt nicht nur Schweden, Schweiz, auch Irland, Holland, Dänemark, die dort vertreten sind. Und das müsste eigentlich unser Benchmark sein. Und da gibt man sich in Österreich zu leicht mit diesen hinteren Plätzen zufrieden. Warum ist dieser Abstieg gekommen? Also warum diese Abwärtsentwicklung? Das, was in Österreich normalerweise einsetzt bei solchen Dingen, ist, dass man dann sofort die Kritiker kritisiert, die ja keine Ahnung haben, wie super das Land ist. Also wenn man so nach oben geht, sind die Rankings immer super, weil sie bestätigen ja, wie toll die Politik arbeitet. Aber wenn es nach unten geht, sagt man, die haben alle keine Ahnung. Wenn man sich das näher angeschaut, warum das passiert ist, warum Österreich nach unten gezogen wurde. Da sind vor allem die ersten beiden Zahlen relevant. Also ich will versuchen, die Situation an drei Zahlen zu analysieren in Österreich. Das sind die Zahlen 5, 20 und 57. Was haben sie zu bedeuten? Die Zahl 5 ist eine der wichtigsten Entwicklungen, der negativen jetzt der letzten Jahre. Seit 1962 sind die Staatsschulden in Österreich fünfmal schneller gestiegen als die nominelle Wirtschaftsleistung. Fünfmal schneller. Es ist kein Problem, wenn der Staat Schulden hat, genauso wie wenn man Privatschulden hat. Es ist immer die Frage, was macht man mit dem Geld? Warum habe ich 1962 genommen? Weil 1962 das letzte Jahr war, eins von vier übrigens, in dem Österreich einen Budgetüberschuss hatte im Bundeshaushalt. Seit 1945 viermal ein Budgetüberschuss, sonst nur Defizite. Seit 1962 sind jetzt mit heuer 55 Jahre ohne Unterbrechung mehr Geld ausgegeben, als eingenommen wurde. Egal, ob die Konjunktur gut gelaufen ist oder ob die Konjunktur schlecht gelaufen ist. Das ist auch eine Kritik, die dann immer wieder kommt. Schweden zum Beispiel, wenn ich das erwähnt habe, hat dieselbe Steuernabgabenquote wie Österreich. Aber halb so hohe Staatsschulden, weil sie in guten Jahren, konjunkturell guten Jahren, Überschüsse abwerfen, mit denen sie dann die Defizite der vergangenen Jahre ausgleichen oder sogar überkompensieren. Wenn wir gute Wirtschaftsleistung haben, so wie jetzt, dann wird sofort verteilt, was noch nicht erwirtschaftet wurde. Also man hat damals vor der Wahl Faymann, war das, haben wir über Nacht 4 Milliarden mehr ausgegeben. Mittlerweile haben die ganzen Wahlversprechungen schon wieder 1 Milliarde erreicht, wenn man die alle umsetzt. Also da ist Österreich, hat sowas erfunden wie das konjunkturunabhängige Defizit. Das ist einzigartig, meines Wissens nach. Also Frankreich ist noch näher dran. Also das ist ein Problem, das insofern entschärft wurde, weil die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank mittlerweile sagt, Geld kostet nichts mehr und whatever it takes, jeder Staat wird rausgeboxt. Hier sehen Sie die orange Linie, es sind die Schulden. Sind wir bei über 300 Milliarden mittlerweile. Und rechts sehen Sie die Zinslast in Milliarden Euro in blau. Also wir haben die Schulden von, schauen wir jetzt einmal, 2,7 von 180 auf über 300 Milliarden getrieben und haben weniger Zinsbelastung als vorher. Aber es ist nicht gesagt, dass die Zinslandschaft so bleibt, wie sie jetzt ist. Das heißt, hier ist eine große potenzielle Bedrohung für die österreichische Haushaltspolitik zu sehen. Andere Länder haben das anders gemacht, die haben die niedrigen Zinsen dazu genutzt, die Staatsausgaben zu senken. Wir nutzen sie, um mehr Schulden zu machen. Die Zahl 20 sind 20 Milliarden, die derzeit in Österreich mehr für Pensionen ausgegeben werden oder an die Pensionisten ausgezahlt werden, als die Aktiven einzahlen. Das heißt, das Pensionsloch im österreichischen Haushalt beträgt 20 Milliarden. Das ist eine Hypo Alpe Adria jedes Jahr. Die Zahl ist mir deshalb wichtig, weil Sie oft hören, dass das Pensionssystem eigentlich eh okay ist und dass es überhaupt kein Finanzierungsproblem gibt. 20 Milliarden, 10 davon sind im ASVG-Bereich und diesen gewerblichen Versicherungen und 10 Milliarden sind im öffentlichen Bereich, sind die Beamtenpensionen, für die es keine Deckung gibt. Die Beamten haben einen Eigenbeitrag, aber das ist die Unterdeckung. Die Landespensionen sind nicht dabei, weil man keine genauen Zahlen hat. Die dürften nochmal 3 Milliarden sein. Aber 20 Milliarden, nur um Ihnen die Dimension zu zeigen, das ist ein Viertel des österreichischen Bundeshaushalts. Wenn Sie vom Bundeshaushalt noch die Landes- und Gemeindeertragsanteile wegzählen und den EU-Beitrag, dann sind Sie bei 51 Milliarden, dann haben Sie 40% ungefähr schon Kostenbelastung, nur um das Pensionsloch zu stopfen. Deshalb muss hier etwas passieren. Das ist übrigens der Grund dafür. Wir gehen heute so früh in Pension wie in den 70er Jahren und leben aber um 11 Jahre länger. Oder wenn man es anders formuliert, 1997 sind vier erwerbsfähigen Alter, das heißt nicht, dass sie arbeiten, aber das sind die von 15 bis 65, auf einen Pensionisten gekommen. 2037 wird es bei knapp 2 liegen und 2057 wird diese Zahl auf unter 2 sinken. Da müssen Sie jetzt kein großer Versicherungsmathematiker sein, dass Sie sehen, dass Sie da drei Möglichkeiten haben, die Pensionen zu kürzen, die Beiträge zu erhöhen, die mit in Österreich schon relativ hoch sind, mit 22,8% vom Bruttolohn, oder Sie lassen, oder Sie bringen die Menschen dazu, später in Frühpension zu gehen. Das wäre übrigens unsere bevorzugte Variante. Die Zahl 57% der Wiener Volksschüler haben eine andere Umgangssprache als Deutsch. 57% der Volksschüler sprechen zu Hause nicht Deutsch. Das ist jetzt per se noch kein Problem, weil es kann jemand zu Hause Bosnisch sprechen, Englisch sprechen, aber trotzdem sehr gut Deutsch sprechen. Aber die Dimension 57% ist einfach sehr, sehr hoch. Das sage ich deshalb, weil wir in ein Zeitalter gehen, in dem Bildung noch einen höheren Stellenwert einnehmen wird als heute. In Vorarlberg ist diese Zahl übrigens bei 31%, das ist die zweithöchste in Österreich. Und wenn man dann weiterschaut, wie sich das auf die Schultypen verteilt, dann sehen Sie, dass die nicht umgangssprachlich Deutschsprechenden vor allem in den polytechnischen Schulen landen, in den neuen Mittelschulen. Und was haben wir noch? Vor allem die zwei sind es. Hauptschule stimmt in Wien, aber stimmt für Vorarlberg zum Beispiel nicht. Darum habe ich kurz gezögert. Das heißt, es hat auch eine Auswirkung, da gibt es einen Zusammenhang. Und noch etwas, das uns nach unten gezogen hat, ist, das Bild habe ich Ihnen nur mitgebracht, das ist von einer TTIP-Demonstration, wo Sie eine junge Dame sehen mit dem Stopp-TTIP-Schild am Rücken und den Nike-Sneakern bei McDonald's einkehren. Das ist das Thema Einstellungen und Werte, dass man in Österreich ein bisschen die Sicht verloren hat, wo wir den Wohlstand generieren. Und das ist zu 52% über den Staatsgrenzen. Also wir sind eine sehr offene Volkswirtschaft mit einem kleinen Markt, die es bestens verstanden hat, den großen Markt zu nützen. Deshalb sage ich auch, ich hoffe, die Kammervertreter mögen mir verzeihen, dass ich die Ansicht des Präsidenten, dass der Standard abgesandelt ist, nicht teile. Sonst würden wir das nämlich nicht schaffen. Der Standard ist unter Druck, aber nicht abgesandt. Da ist es eher so ein Problem, wenn Sie sehr viel mit jüngeren Menschen zu tun haben, vor allem im studentischen Bereich, sind Sie oft überrascht, wie wirtschaftsfeindlich oder wie globalisierungsfeindlich die Stimmung ist. Also ich war auf vielen TTIP- und CETA-Diskussionen in Wien im studentischen Bereich und es war die Mehrheit nicht CETA und TTIP kritisch, sondern so massiv dagegen, dass es eigentlich kaum für mich zu verstehen war, weil die Leute, die dort gesessen sind, Es war übrigens immer auf Apple, auf dem präsentiert wurde. Jede Präsentation war auf Apple. Es ist egal, ob das der VSSDÖ war, die AG oder wer andere. Die einzigen Junos waren da ein bisschen offener, was den Freihandel betroffen hat. Aber alle waren haben Apple gehabt, haben Handys gehabt, iPhones gehabt, haben ausgeschaut, als wären sie gerade beim H&M gewesen, haben irgendwelche Sneakers angehabt und sie waren sowas von freihandelsfeindlich, dass ich es wirklich nicht verstanden habe. Das ist die globalisierteste Gesellschaft, die wir jemals hatten. Und da kann man schon Kritik üben und da gibt es viele Punkte, die bedenklich waren, aber man kann Kritik üben oder man kann gegen etwas sein. Man wollte kein anderes TTIP, man wollte gar keins und vor allem kein CETA, sondern man wollte einfach hier eine Abschottung haben und wieder den kleinen Markt. Da stehen wir derzeit. Das heißt, Österreich hat sehr starke Vorteile, hohen Lebensstandard, hohe Lebensqualität und es gibt einige Herausforderungen, die wir relativ gut zu lösen hätten. Warum ist es wichtig, das jetzt auch zu machen? Wir haben ja auch kaum einen Druck, zumindest nicht von der Finanzierungsseite. Aber wenn man sieht, was auf uns zukommt, dann ist es vor allem mal das Schlagwort Digitalisierung, das auch gerne verwechselt wird mit künstlicher Intelligenz und Automatisierung. Die Automatisierung findet in Österreich schon sehr lange statt, wie in allen Industriegesellschaften, das ist ein Trend, der seit den 60er, 70er Jahren geht. Das wird noch verstärkt durch die Digitalisierung und noch einmal beschleunigt werden durch die künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz heißt dann, Software schreibt Software. Da haben wir dann de facto nichts mehr damit zu tun. Bei der Automatisierung ist es relativ einfach. Das ist zum Beispiel ein Ranking, das unlängst die OECD rausgegeben hat. Wie sieht das aus mit den Jobs, die gefährdet sind. Weil die einzige Frage, die wir uns bei der Digitalisierung immer stellen, ist nicht, wo Chancen, Möglichkeiten liegen, sondern wie viele Jobs gehen verloren. Statt zu fragen, wie viele Jobs noch da bleiben werden, wenn wir da nicht dabei sind. Weil die große Sorge von uns muss ja sein, dass wir auf den sozialen Kosten sitzen bleiben und die Wertschöpfung nicht im Land behalten. Und wenn man diese Grafik jetzt sieht, dann sieht man, 12% sind gefährdet. Man weiß aber nicht, wie viele neue Jobs entstehen. Und das ist immer die große Gefahr, dass bei großen Umwälzungen die negative Seite klar ist oder klarer wird, aber die positive Seite oft sehr spät erst zu sehen ist. Österreich liegt deshalb da so weit vorne, weil wir bei der Automatisierung einigermaßen hinten gewesen sind. Aber jetzt fragt sich natürlich immer jeder, welche Bildung wird mein Kind haben, womit wird man in Zukunft noch Geld verdienen können. Das ist jetzt auch noch meine Rückwärtsbetrachtung, allerdings aus Amerika für Österreich stellen wir gerade sowas zusammen. Es gibt noch nicht, das hat das Federal Reserve in Amerika sich angeschaut, welche Jobs sind denn gewachsen in den letzten Jahrzehnten, seit 1983 gibt es eine Untersuchung, und welche sind nicht gewachsen. Gewachsen sind die nicht routinemäßigen Tätigkeiten, ob kognitiv oder manuell, die sind beide gewachsen und die routinemäßigen sind eher stagniert. Dieser Trend, da muss man auch kein großer Prophet sein, wird sich beschleunigen und verstärken. Also es werden die nicht routinemäßigen Tätigkeiten einfach stärker nachgefragt werden. Was nicht heißt, dass es kein Handwerk mehr gibt, sondern es trifft es auch für manuelle. Da ist nur, wenn Sie Ihr Kind fragt, was es werden soll, dann werden es eher nicht sagen Tellerwäscher, Gerichtsbedienstete oder Telefonverkäufer, weil die Jobs wird es einfach nicht mehr geben. Aber wenn Sie sagen Eventplaner, Public Relations, Biologe, Modedesigner, Chirurg, dann wird die Chance auch nach wie vor sehr groß sein, aus heutiger Sicht etwas zu machen. Selbst der Kesselbauer wird nicht ganz verschwinden, da wird es weniger geben, aber die werden noch bleiben. Auf jeden Fall ist klar, dass mehr Wissen gefragt sein wird und dass die Schere zwischen gut gebildeten und schlechter gebildeten aufgehen wird. Deshalb ist auch die wichtige Diskussion über sprachliche Fähigkeiten, Integration sehr, sehr wichtig. Nicht nur von Menschen, die zu uns kommen, sondern auch von anderen, die schon da sind und hier geboren worden sind. Bei den Sprachen ist es übrigens so, dass die zweite Generation ja oft das größere Problem ist, gerade im Ballungszentrum Wien als die erste. Wie gut sind wir darauf vorbereitet? Ich sage noch einmal, wiederhole ich noch einmal, weil es mir auch wichtig ist. Österreich hat eine sensationelle Ausgangsposition, um die uns viele Regierungen beneiden würden. Eine der wettbewerbsfähigsten Volkswirtschaften der Welt. Mehr als die Hälfte der Wertschöpfung wird jenseits der Staatsgrenzen erwirtschaftet und wir erwirtschaften verlässlich Leistungsbilanzüberschüsse, was vereinfacht ausgedrückt heißt, wir produzieren mehr, als wir konsumieren. Und Gott sei Dank nicht so viel, dass wir an den Pranger gestellt werden als Leistungsschweine, sondern es ist ein zartes Plus, das wir da jährlich erwirtschaften, aber es ist eigentlich eine sehr erfreuliche Sache. Was ist zu tun? Jetzt kommen wir zu den politischen Innovationen. Und zur Frage, verliert der, der reformiert? Ich habe Ihnen vier Herren mitgebracht, die meisten werden Sie kennen, vielleicht zwei nicht so gut, den Herrn Schröder, den Herrn Schäuble, den Herrn Persson aus Schweden und den Herrn Douglas aus Neuseeland. Diese vier Menschen haben Probleme adressiert und gelöst mit ihren Regierungspartnern, die wir derzeit auch haben. Ich würde sagen, wenn man es kurz zusammenfasst, Arbeitsmarkt sanieren und Budget sanieren wie die Deutschen, die Pensionen sichern wie die Schweden, indem wir der Herr Persson Subventionen streichen, wie es die Neuseeländer gemacht haben und auch Verwaltung reduzieren. Und dann fehlt noch ein Teil, für den ich kein Bild habe, weil es mehrere Politiker betrifft, die Bildung erneuern, wie die Niederländer das gemacht haben. Der Schröder hatte 2005, als dieser Sternkaber zu sehen war, hatte Deutschland 5 Millionen Arbeitslose. Österreich hatte heuer, wir sind jetzt nicht mehr ganze Zehntel ungefähr, hatte heuer im Jänner 498.000 Arbeitslose, also im Verhältnis gesehen die 5 Millionen, die Deutschland damals hatte. In Deutschland ist der politische Druck so groß geworden, damals Veränderungen durchzuführen, dass es zu den Hartz-IV-Reformen gekommen ist, die heute immer noch sehr stark kritisiert werden. Mehr fördern und mehr fordern, hat es damals geheißen, aus dem Motto, geschaffen wurde ein Niedriglohnsegment, die sogenannten Mac-Jobs, Mini-Jobs, die eben immer wieder Gegenstand von Kritik sind. Und es wurde vor allem der Anreiz erhöht, einen Job annehmen zu müssen, auch wenn es nicht der Traumjob ist. Das Ergebnis war, dass Deutschland heute 2,5 Millionen Arbeitslose hat und nicht nur Minijobs aber auch geschaffen wurden, sondern die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsstellen stark gestiegen ist. Also empirisch gesehen haben die Reformen gewirkt, wobei da auch darüber diskutiert wird, ob nicht noch andere wirtschaftliche Entwicklungen hier verstärkend mitgewirkt haben. Auf jeden Fall hat der Schröder damals die Wahl fast noch gewonnen. Wir haben es uns angeschaut, 2003 war er am Tiefpunkt mit seinen Umfragewerten, dann ist Hartz IV eingeführt worden, vorgestellt worden und er ist sukzessive nach oben geklettert. Also er hat nicht wegen Hartz IV die Wahlen verloren, er hat sie fast sogar noch gewonnen, hatte Merkel noch abgefangen. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern können an die Fernsehdiskussion, wo dann der Westerwelle gefragt hat, was hatten Sie eigentlich im Tee? Weil er hat ja keinen Grund gesehen, dass er als zweiter morgen zurücktritt. Er hat gesagt, wieso, das ist überhaupt nicht gesagt, vielleicht bildet er die Regierung. Das würde übrigens in Österreich auch interessant werden. Österreich hat mit den verhältnismäßig gleich hohen Arbeitslosenzahlen heuer eine andere Diskussion geführt. Also wir haben keine Debatte geführt, ob Hartz IV, Niedriglohnsektor eingeführt werden soll, ob man schauen soll, dass man den Druck erhöht, einen Job anzunehmen. Österreich hat über die 6. Urlaubswoche diskutiert und über die Arbeitszeitverkürzung auf 30 Stunden. Das ist ein eher unorthodoxer Ansatz, das Problem zu lösen. Der hat jetzt in nicht sehr vielen Ländern funktioniert, aber in Österreich hat er nach wie vor sehr starke Tradition. Wolfgang Schäuble ist ein insofern sehr wichtiges Beispiel, weil er der einzige dieser Herren ist, der keinen Druck hatte, eine politische Änderung herbeizuführen oder Modernisierung herbeizuführen. Es ist, dass Deutschland heute Überschüsse abwirft, der deutsche Haushalt, dass die Schulden zurückzahlen, dass sie jetzt wieder diskutieren, was machen sie mit dem Geld, ist einzig und allein der Wille dieses Mannes. Der hat gefunden, wir haben so große Probleme, die auf uns zukommen, vor allem demografischer Natur, dass wir uns heute rüsten müssen. Und er hat die Frau Merkel offenbar und seinen Koalitionspartner überzeugt, Deutschland muss Überschüsse erwirtschaften. Die ganzen Zinsvorteile, die Deutschland hat, Österreich übrigens auch, gehen 1:1 oder fast 1:1 ins Budget, senken die Ausgaben und dadurch kriegt man Überschüsse, ohne einen einzigen Bleistift eingespart zu haben. Österreich, wie gesagt, hat es anders gemacht, die niedrigen Zinsen dazu genutzt, die Schulden massiv auszuweiten. Das ist nicht nur der Hyper-ALBA-Antrag gelegt. Der Schäuble könnte zwar sein Amt verlieren, je nachdem wie die Koalition in Deutschland zukünftig ausschauen wird, aber er ist einer der populärsten Politiker in Deutschland. Er hat sozusagen eine Reform durchgeführt und wird nicht dafür abgestraft. Der Herr Persson hat die, würde ich sagen, als Sozialdemokrat, sind übrigens drei Sozialdemokraten, mit Ausnahme des Herrn Schäuble, die ich Ihnen da zeige, als Sozialdemokrat die neoliberalste Reformagenda durchgezogen, inklusive Margaret Thatcher, die es in Europa jemals gegeben hat. Also was Schweden in den 90er Jahren gemacht hat, haben sie sonst nirgendwo gesehen. Schweden hat das Pensionssystem saniert, in dem dort die Lebenserwartung eingepreist wird, quasi in die Pension. Also wenn Sie in Schweden 61 sind und Sie wollen in Pension gehen, dann schauen Sie in einem Knopf, mit einem Knopfdruck, was liegt auf Ihrem Konto. Das wird dann immer dividiert durch die statistische Restlebenszeit. Also das heißt, wenn die Lebenserwartung wächst, wird der Betrag immer kleiner. Dann sehen Sie, was Sie ausgezahlt bekommen und Sie sagen, das reicht mir, ich gehe mit 62 oder das reicht mir nicht, ich arbeite bis 65 oder 66 und das funktioniert. Sie haben die Verwaltung reformiert, indem Sie gesagt haben, das wäre auch für Österreich der richtige Weg, die Verwaltung bekommt in den nächsten 5 Jahren um 10% weniger Geld. Die Verwaltung kann sich selbst aussuchen, wo sie das einspart, oder die Bundesregierung in Schweden macht es. Die Verwaltungseinheiten haben sich selbst ausgesucht und es hat super funktioniert. Warum die Schweden das gemacht haben, war natürlich nicht ganz freiwillig, sie waren de facto pleite. Und der Persson ist damals nach Amerika geflogen, es war eines der Interviews, an die ich mich immer erinnern werde, weil ich wissen wollte von ihm, wie er das geschafft hat, dass die Gewerkschaft und alle dafür sind, dass man diese Reformen durchzieht. Und der Persson hat gesagt, es war ganz einfach, er ist nach Amerika geflogen, musste Geld auftreiben, weil Schweden keines mehr hatte und ist zu Fondsmanagern gefahren, die waren alle unter 30. Und die haben ihn angeschaut und gesagt, Herr Persson, das ist super, was Sie mit Schweden vorhaben, wir wünschen Ihnen viel Glück, Sie werden es nur nicht mit dem Geld unserer Kunden machen. Sie haben ihm kein Geld gegeben, weil sie gesagt haben, das werden sie nie wieder zurückkriegen. Dann ist er im Flugzeug, fuchsteufelswild, hat er sich überlegt, was sie machen. Und er hat eigentlich gesehen, dass die politische Macht an die Finanzmärkte delegiert wurde. Nicht mehr im Parlament in Stockholm wurde entschieden, sondern an den, vor allem von den Sozialdemokraten, so verhassten Kapitalmärkten. Und das war sein schlagendes Argument für die Gewerkschafter und die Parteikollegen, dass er gesagt hat, wenn wir politisch selbstständig entscheiden wollen, wenn wir in Stockholm entscheiden wollen, was passiert, dann müssen wir die Schuldenpolitik beenden und schauen, dass wir solide Staatshaushalten haben. Der dritte war der Roger Douglas, der vierte, der 84 als Finanzminister in Neuseeland war und dort den ganzen Restrukturierungsprozess geleitet hat. Steuern massiv gesenkt, die Subventionen auf null gefahren, auch für die Landwirtschaft, ist heute noch so. In Neuseeland gibt es keine Landwirtschaftsförderung mehr. Die Landwirte wollen auch nicht zurück zur Landwirtschaftsförderung. Es sind übrigens seither in Neuseeland weniger Landwirte verschwunden als in Österreich, trotz der hohen Förderung, wobei es topografisch natürlich gewisse Unterschiede gibt. Förderungen für die Wirtschaft auf null gefahren. Und was das Entscheidende dann noch war, eine Verwaltungsreform durchgeführt, die eher auch ungewöhnlich war, wobei das meiste dann seine Nachfolgeregierung umgesetzt hat, nämlich sie haben den Stand der Beschäftigten in der Verwaltung halbiert innerhalb von 5 Jahren. Von 60.000 auf 30.000. Das war die größte Verwaltungs- und Bürokratiereform der Geschichte, weil natürlich das Problem in Sachen Bürokratie nicht der faule Beamte ist, sondern das ist das Idealbild, von mir zumindest. Das Problem ist immer der fleißige Beamte. Und der fleißige Beamte hat jeden Tag viele Ideen, wie man was regulieren kann, wie man Bürokratie verschärfen kann, und die haben einfach dort die Köpfe reduziert. Neuseeland ist eines der erfolgreichsten Länder geworden und ist es auch heute noch. Der Herr Douglas ist der Einzige, der abgewählt wurde. Ich hätte jetzt noch einen fünften Kopf gern dazugegeben, aber da hat es an politische Innovation gefehlt, das wäre der Herr Faymann gewesen. Der Herr Faymann ist nämlich ein Beispiel dafür, wie Sie Wahlen verlieren, ohne zu reformieren. Auch das geht. Der Faymann hat 16 Wahlen verloren und keine Reformen durchgeführt. Also es ist eben nicht gesagt, dass Sie mit Nicht-Reformieren weiterkommen und das, was ich Ihnen jetzt zeige, dass Sie mit Reformen oder Modernisierungen, Änderungen tatsächlich wiedergewählt werden können. Aber es ist auch kein Muss. Also es gibt in Wahrheit keinen wirklichen Zusammenhang. Es ist die Frage, können Sie die Menschen überzeugen oder nicht. Was ich Ihnen nicht mitgebracht habe, ist ein Kopf von Holland. Das wäre so der fünfte Punkt an Innovation, der mir sehr wichtig wäre für Österreich. Die Bildung reformieren wie die Holländer. Was haben die Holländer gemacht? Die Holländer haben sich dazu entschieden, dass sie nicht mehr diskriminieren zwischen öffentlichen und privaten Schulen. Das heißt, das öffentliche Geld pro Schüler geht mit dem Schüler mit. Ob der in eine private Schule geht oder in eine öffentliche, ist die Entscheidung der Eltern. Der Staat finanziert beides gleich. In Holland gehen heute 77% der Kinder in Privatschulen. Es ist ein egalitäres Land wie Österreich und es ist überhaupt kein Problem. Sie sind gut durchmischt, sie zahlen auch nicht sehr viel drauf. Während in Österreich die Privatschulen nur für jene leistbar sind, die sehr gut verdienen, vor allem in Wien. Wien gehen übrigens schon 20% in Privatschulen, sehr viele Kinder von Politikern übrigens. Auch von denen sie es nicht erwarten würden. Und ich finde, die Privatschulen sollten allen zur Verfügung stehen, genauso wie öffentliche Schulen. Es ist ja ein Wettbewerb zwischen diesen beiden Schulsystemen aus meiner Sicht entscheidend, dass man hier eine Verbesserung reinkriegt. In Holland entscheidet der Direktor, wer angestellt wird. Man bewirbt sich beim Direktor als Lehrer, man bekommt einen 5-Jahres-Vertrag. Wenn man gut ist, wird er verlängert, wenn nicht, dann nicht. Das wäre für Österreich auch ein richtiges Modell. Es ist nämlich nicht jetzt die Gewerkschaft immer das Problem, sondern das Problem sitzt auf der anderen Seite, die immer der Gewerkschaft in allen Punkten Recht gibt. Und das sollte eher aufhören. Und hier gibt es aus meiner Sicht ein ganz gutes Beispiel, wie das zu verbessern wäre. Was noch wichtig ist, die Digitalisierung anders zu nutzen. Und das ist auch ein fließender Übergang vom Bildungsbereich, weil im Bildungsbereich wird der größte Nutzen passieren. Wir hatten vor wenigen Wochen den Bildungsexperten der Bertelsmann Stiftung bei uns. Und der hat einmal erzählt, so, was aus seiner Sicht die Digitalisierung bringen wird. Er hat uns das Beispiel gebracht, das viele von Ihnen vielleicht schon kennen. In Stanford wurde eine Vorlesung freigegeben zum Thema künstliche Intelligenz weltweit. Jeder konnte sich bewerben. Es waren 160.000 Studenten bei einem Professor, der einer der besten ist. 23.000 waren es, die Prüfung abgelegt haben, erfolgreich. Der beste Stanford-Student war auf Platz 413. Die ersten 412 waren irgendwo auf der Welt verstreut. Eine 15-Jährige war dabei aus Asien, die offenbar ein ziemliches Genie war. Die konnten alle diese Vorlesung an einer der besten Unis kostenlos besuchen. Und das wird etwas sein, das in Zukunft sehr, sehr groß werden wird. Eine Spitzenbildung zu wenig Kosten, vorausgesetzt, sie beherrschen die Sprache. Englisch wird nicht ganz unwichtig sein in Zukunft. Und man kann dem folgen. Das ist, wie es der Bertelsmann-Experte genannt hat, die Demokratisierung der Bildung. Und das Zweite, was passieren wird, ist die Individualisierung der Bildung. Wenn wir einen Lehrer hatten, der super war, dann hat man Glück gehabt. Wenn man einen schlechten hatte, dann hat man gute Kollegen gebraucht in der Klasse, die einem das dann erklären konnten, oft in Mathematik, wie das wirklich geht. Das wird zukünftig auch wesentlich einfacher werden. Das werden Algorithmen erledigen. Die werden individualisiert auf das Niveau der Kinder, die Kinder heranführen an ein Thema, bis sie es beherrschen. Und der Lehrer wird eher der Sozialarbeiter werden. Der in der Klasse steht und schaut, wie geht es den Kindern, der ist irgendwo so betrübt, ist da irgendwas zu Hause los oder was gibt es da. Das wird sich massiv verändern und das wird eine Riesenchance sein. Sie müssen es nur auch zulassen. Das ist in Österreich wahrscheinlich das größere Problem. Weil beharrende Kräfte den Veränderungsprozess behindern. Blockaden lösen und Leadership zeigen. Sie werden jetzt was Falsches vermuten, sage ich Ihnen auch gleich. Es geht jetzt nicht gegen die beiden Herren Kammerpräsidenten, sondern es geht eher darum, dass man Leadership von der Regierung einzufordern hat. Das, was die Regierung die letzten Jahre gemacht hat, dass sie viele Probleme, für die sie, würde jetzt einmal sagen, nicht mutig genug war, sie zu lösen, die Sozialpartner eingebunden hat. Und wenn Sie jetzt den ÖGB oder die AK fragen, wie eine Arbeitszeitflexibilisierung aussehen wird, dann werden diese Institutionen überfordert sein, das zu bringen, auch wenn sie es vielleicht richtig fänden, aber sie haben andere Interessen zu vertreten. Dasselbe ist, wenn es um die Gewerbeordnung geht. Wenn Sie die Gewerbeordnung radikal vereinfachen wollen, dann ist es vielleicht keine gute Idee, wenn Sie die Wirtschaftskammer am Tisch haben und die das ausarbeiten soll, weil sie muss es ihren Mitgliedern erklären. Das sollte einfach die Politik selber machen, wenn sie es richtig findet. Sie sollte sich nicht hinter den Sozialpartnern verstecken, sondern sie sollte Entscheidungen selbst treffen. Und das unternehmerische Risiko des Politikers ist dafür, möglicherweise abgewählt zu werden nach 5 Jahren. Ich halte das übrigens für keine Katastrophe. Ein Landeshauptmann hat ja unlängst gemeint, das ist Mist, die Opposition. Ich sehe das jetzt nicht für ein ganz dramatisches Schicksal, sondern es ist auch oft ganz gut für die politische Hygiene, wenn hier ein Wechsel passiert. Aber politisches Leadership ist eigentlich der Schlüsselpunkt, wie Reformen gelingen können. Das ist auch das von den vorher erwähnten Herren. Jeder hat es gehabt, einige standen mit dem Rücken zur Wand, aber das Unpopuläre populär zu machen, wäre die Aufgabe der Politik, davon kann sie niemand befreien. So können Innovationen gelingen. Was Sie jetzt noch machen müssen, ist ganz einfach, Sie müssen nur noch den Newsletter der Agenda Austria abonnieren. Sie können auch jederzeit wieder abbestellen, wenn Sie dann zu fahrt ist, aber das kann Ihnen jeder kostenlos haben. Und sonst haben wir gespannt dem 15. Oktober und vor allem, was danach kommt. Ich danke sehr für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Herr Dr. Schellhorn, für die teils provokanten, aber trotzdem auch sachlichen Informationen und Darstellungen. Ich würde gleich einmal die Frage ins Publikum geben, ob es irgendeine Anregung oder eine direkte Frage gibt zu dem, was der Dr. Franz Schellhorn vorgetragen hat.
Das ist nicht der Fall.
Das dauert immer ganz kurz, ja. Ich stelle in der Zwischenzeit selber die erste Frage, und zwar, Sie haben ja einiges aufgezeigt, wo stehen wir, und unter der Frage, was ist zu tun, können Sie da noch ein bisschen konkreter werden? Beispielsweise könnte sich das System oder können sich Systeme reformieren, wenn man mehr Wettbewerb schafft, beispielsweise wenn die Bundesländer untereinander steuerlichen Wettbewerb haben, ist das eine Möglichkeit?
Das hört sich nach einer Suggestivfrage an, aber ich sage ja, es ist so, natürlich. Ja,
sagt aber nicht jeder.
Ja, es stimmt. Der Föderalismus komplex ist ja bei mir jetzt völlig weggelassen worden, auch aus einem bestimmten Grund, aber wir haben natürlich dazu eine sehr starke Position, weil in Österreich wird ja oft diskutiert, man muss immer den Föderalismus abschaffen und dann schaut das alles ganz anders aus. Ich hätte immer gefunden, wenn man ihn abschaffen will, sollte man ihn vorerst einmal einführen, weil wir keinen Föderalismus haben, sondern diese sehr gefährliche Kombination von einem Einnahmenzentralismus, dass einer, der Herr Finanzminister, fast alles einhebt und sehr viele Hände über den Ausgabenföderalismus ausgeben. Und da gibt es jetzt zwei Lösungsmöglichkeiten, die Zentralisierung, wie sie Skandinavier machen. Das werden Sie wissen, Dänemark hat weniger Gemeinden als Vorarlberg, als auch als Salzburg. Ich bin in Salzburg, mir hat immer überrascht, dass Vorarlberg und Salzburg haben genau gleich viele, also fast genau gleich viele Gemeinden. Das ist eine Möglichkeit, oder Sie machen es wie die Schweiz. Entscheidend ist, beide Systeme sind besser als das österreichische. Ich wäre sehr stark für das schweizerische System. Wichtig ist, Einnahmen- und Ausgabenverantwortung zusammenzuführen. Die Schweiz ist ja ganz gut, weil sie zeigt, dass man auch kleinteilig verwaltet werden kann und das sehr günstig. Und da würde ich finden, dass man in Österreich sehr viel machen könnte. Da haben sie nur ein größeres Problem, dass die Länder das derzeit nicht sehr stark propagieren. Ist übrigens auch für mich unverständlich, dass Vorarlberg hier nicht viel mehr Vorreiter ist. Wir hatten da mal eine Arbeit dazu gemacht, wo wir auch simuliert haben, was ein zarter Steuerwettbewerb auslösen könnte. Vorarlberg ist übrigens eines der Länder, das da sehr stark profitieren würde, neben Wien. Wien würde im Geld ertrinken mit Steuerhoheit. Aber Wien will es nicht machen, weil sie weltanschaulich sehr gefestigt sind und für Geld nicht alles aufgeben. Und sagen, sie wollen keinen Wettbewerb zwischen den Bundesländern, das ist ein race to the bottom und es ist zwar die Schweiz, sieht man, dass das nicht so ist. Aber das wäre, für Vorarlberg hätte ich sehr viel mehr Hoffnung gehabt, aber letzten Endes hat man sich auch wieder arrangiert und gesagt, nein, es passt schon so, wie es ist. Solange die Einnahmen des Staates so stark steigen, ist es natürlich auch nachvollziehbar, weil sie damit automatisch jedes Jahr ein Drittel dieser Mehreinnahmen kriegen, ohne etwas tun zu müssen dafür. Aber es wäre einer der Schlüssel. Punkte. Auch mental was zu verändern. Dass man ihm sagt, okay, so wie Steiermark zum Beispiel die Gemeinden zusammengelegt hat, geht es halt dann nicht. Es ist jetzt nicht nur der ausschließliche Grund gewesen, warum die Wahlen verloren haben, aber wenn sie es von oben verordnen, es müsste schon so sein wie in der Schweiz, dass man dann sagt, naja, wir wollen uns die Gemeinde, die Kleine, die Größe leisten und zahlen dafür auch mehr. Oder wir sagen, wir wollen es uns nicht leisten und wir gehen halt mit der Nachbargemeinde zusammen, so schwer es uns auch fällt. Aber wenn das in der Gemeinde getroffen wird, die Entscheidung ist ja ganz andere, als wenn es von oben kommt.
Sie haben ja die Herren auch, in dem Fall nur Herren, haben Sie auch, haben Sie gezeigt und in Wirklichkeit haben die alle wirklich eine Notsituation oder großteils eine Notsituation gehabt. Der eine Schröder mit dem Arbeitsmarkt und die anderen budgetäre Probleme. Ist nicht das, was Sie einleitend wirklich gesagt haben, Österreich geht es, uns geht es zu gut, ist ja wahrscheinlich der wahre Faktor, warum nicht wirklich eine Modernisierung, wie sich viele wünschen, vorangetrieben wird.
Ja, das stimmt sicher. Also es ist auch nachvollziehbar, menschlich. Also ich sage, der Einzige, der Schäuble, hatte keinen Grund. Mhm. Aber alle anderen hatten schon einen Druck. Und es ist menschlich nachvollziehbar, dass man ohne Druck nicht viel macht. Die meisten gehen ja erst dann joggen, wenn sie ein bisschen viel gegessen haben. Das ist halt einmal so. Der Druck ist jetzt bei uns eigentlich nicht da, wobei ich schon ein bisschen überrascht bin, dass der Arbeitsmarkt bei uns nicht als Druckmittel taugt. Ich darf nur daran erinnern, dass wir sehr starkes Wachstum haben und die Arbeitslosenquote nach nationaler Berechnung, die wesentlich genauer ist als die EU-Berechnung, inklusive Schulungen, ist bei 10,2%. Wann hatten wir 10,2% Arbeitslose? Bei hohem Wachstum. Das heißt, wir haben steigendes Wachstum und schaffen dadurch nicht, die Arbeitslosigkeit signifikant abzubauen, weil wir strukturelle Probleme haben. Was die Qualität oder die Qualifikationen betrifft und auch die regionale Verteilung, also sehr viel Arbeitslosigkeit im Osten, sehr viel Nachfrage im Westen. Und das müsste eigentlich ein Wahlkampfthema sein, ist es aber nicht, sondern wir haben darauf reagiert mit der Aktion 20.000, dass wir 20.000 Langzeitarbeitslose jetzt in öffentliche Institutionen schicken, für Jobs, die vorher offenbar keiner gebraucht hat. Und sie lassen, werden Zettel kopieren, müssen Zettel kopieren und lauter so Sachen, anstatt die Probleme strukturell anzugehen. Das ist für mich die große Überraschung, dass der Arbeitsmarkt kein Thema ist.
Ja, hallo, Martina Pointner. Ich möchte gerade an den Matthias anschließen. Ich teile da absolut Ihre Diagnose. Es geht noch gut, aber wagen Sie auch eine Prognose, was wird würde passieren, wenn der Mut nicht da ist, endlich diese Reformen, Modernisierungsprojekte anzugehen?
Da gibt es zwei mögliche Szenarien. Also das eine ist, ich gehe jetzt einmal davon aus, dass die Zinsen dauerhaft relativ niedrig bleiben werden im Euroraum, ganz einfach, weil sich viele Euro-Staaten nicht leisten könnten, höhere Zinsen zu bezahlen. Sie sehen ja auch schon jetzt, wie stark die Argumentation gesucht wird, warum man jetzt die Zinsen nicht erhöhen kann. Einige Länder bräuchten es übrigens schon wegen der Erhitzung. Also die Zinsen werden relativ niedrig bleiben, glaube ich. Da gibt es zwei mögliche Druckmittel. Das eine ist, dass sie im Euroraum noch einmal ein Thema haben werden. Es wird für Griechenland früher oder später einen Schuldenschnitt geben. Mich wundert immer, dass in Österreich so salopp diskutiert wird, ja, dass die Griechen brauchen natürlich einen Schuldenerlass. Hatten übrigens vor kurzem einen, vor 3 Jahren, sind denen fast 100 Milliarden, fast 100 Milliarden, an Schulden erlassen worden. Es hatte nur überhaupt keine Wirkung. Jetzt sagt man, es muss der nächste kommen, es sind aber nur mehr öffentliche Gläubiger da. Österreich ist mit 10 Milliarden Euro involviert. Das heißt, wenn Griechenland einen Schuldenschnitt von 50% bekommt, sind in Österreich sofort 5 Milliarden Euro fällig. Vorausgesetzt, alle anderen Länder zahlen ihren Verpflichtungen entsprechend, wie Portugal, Italien, Spanien, was ich mir nicht vorstellen kann. Also das ist die Untergrenze. Dann gibt es natürlich noch andere Problemländer. Also es könnte von dieser Seite schon einiges an Druck kommen, ist eine Möglichkeit. Und die zweite Möglichkeit ist, dass sie tatsächlich jemanden haben an der Regierungsspitze, der findet, wir müssen jetzt was machen und diesen guten Wind nutzen. Das heißt, sie erzeugen künstlichen Druck und sagen, wir sind überzeugt, dass wir diesen Hügel da raufgehen müssen, aber dahinter dem Hügel ist nämlich ein super Seen, eine grüne Wiese. Es hat auch einen Sinn, warum wir das machen. Das wird vor allem im Pensionsbereich so sein. Und eine dritte Möglichkeit gibt es jetzt in Österreich noch einmal, dass etwas passiert wie in Kärnten. Das ist noch nicht zu hoffen und jetzt auch nicht wirklich in Sicht, obwohl es ja immer wieder so Diskussionen gibt. Das wäre nämlich auch so ein gutes Druckmittel gewesen, das man leider nicht genutzt hat. Aber ich bin trotzdem, muss ich auch immer wieder sagen, immer noch optimistisch, weil wir einfach gute Möglichkeiten haben. Aber ich habe so eine Frage befürchtet, weil die Zeitachse auch das ist, was mich am meisten beschäftigt, weil wenn man zu lange Zeit verstreichen lässt, dann kann das auch sehr stark kippen in der Dynamik. Und darum wäre es umso wichtiger, jetzt die ersten Schritte zu setzen. Und das ist leider so, das kann man nicht anders sehen. Das hängt einfach von den Spitzen des Staates ab. Das ist wie in jedem Unternehmen, wir haben ja schon darüber geredet, in jedem Kindergarten, in jeder Schule. Die Führung verändert sehr viel an Kultur, an Unternehmenskultur, wie man arbeitet, was man will. Und darum kommen wir nicht rum. Das ist natürlich oft ein bisschen eine Glücksfrage, was geht sich da aus, wer will was. Vielleicht zeigt er noch nicht was, was er will, oder vielleicht will jemand gar nichts. Aber es müsste jemand sein, oder es müsste eine Regierungskonstellation sein, der sagt, das wollen wir. Wir wollen jetzt die richtigen Schritte setzen und wir halten zusammen gegen alle Widerstände. Dann ist wahnsinnig viel möglich. Sie können jetzt auch nochmal die schwarz-blaue Regierungsphase sehr stark kritisieren, aber da waren viele Dinge, die nicht in Ordnung waren, aber es hat damals Reformen gegeben, die für undenkbar gehalten wurden in den 90er Jahren. Das Umfeld war genau dasselbe. Man wollte halt einfach was miteinander. Pensionsreform zum Beispiel ist halt nur nicht weit genug gegangen, aber es ist da was möglich gewesen.
Und Nicolas, zum Tobel. Und welcher Konstellation glauben Sie...
Das habe ich befürchtet.
Die hatte ich aber davor schon, bevor Sie es erwähnt hatten. Unter welcher Konstellation glauben Sie, oder welche Konstellation wäre die mutigste, um diese Reformen anzugehen?
Also diese jetzt von uns vorgeschlagen. Also wir müssen immer vorausschicken, ich weise immer darauf hin, dass in Europa in den letzten Jahrzehnten die meisten Veränderungen, Modernisierungen von sozialdemokratisch geführten Regierungen durchgeführt wurden. Das hat nämlich auch einen Grund, weil die natürlich sich dann leichter tun, auch mit den Gewerkschaften. Wir haben ein bisschen eine andere Sozialdemokratie in Österreich. Die ist eher fast ein bisschen entfernt von den Schwesterparteien. Also bei der Sozialdemokratie sehe ich jetzt nicht so den großen Veränderungswillen, sondern sagt man ein paar Korrekturen. Also zuerst war es eher so, man soll es einmal holen, was einem zusteht. Jetzt sagt man wieder, wir gehen behutsam in die Zukunft. Das signalisiert man auch ganz offen, dass man, wenn, dann nur ein paar Kleinigkeiten machen will und ein paar Steuern erhöhen will, auch mit dem Hinweis, was anders abzusenken. Aber da geht es eher so um ein bisschen Verteilung, aber nicht um eine Senkung der Staatsausgaben, nicht um die schwarze Null. Also saniertes Budget kommt, glaube ich, fast überhaupt links vor. Jetzt würde ich, ohne Parteien ergreifen zu wollen, nochmal sagen, dass Schwarz-Neos natürlich was vorhaben könnte, das wird sich nur nicht ausgehen. Schwarz-Blau hängt sehr davon ab, wie die Blauen ihre Rolle definieren im Vergleich zu damals. Und Rot-Blau, aus meiner Sicht eine nicht ganz unwahrscheinliche Variante, wird vermutlich von der Reformkraft also nicht in diese Richtung gehen. Denke ich einmal. Würde mich sehr überraschen.
Wer würde in diese
Richtung? Naja, wir haben jetzt. Also ich würde mal sagen, ich muss ja sagen, nicht ÖVP, die neue ÖVP-Liste kurz und die Neos eine parlamentarische Mehrheit hätten, könnte es sein, dass einiges in dem Programm drinnen ist. Also insbesondere, glaube ich, die Pensionsautomatik, die schwedische, wird vermutlich kommen. Es ist nur sehr theoretisch, weil es sich nicht ausgehen wird. Und bei der ÖVP sehe ich derzeit nur den Willen, die Steuernabgabenquote zu senken, was übrigens auch möglich sein muss. Also ich verstehe die Diskussion nie, dass man sagt, das geht nicht in Österreich, da muss man so viel einsparen. Von 2002 bis 2006 ist die Steuernabgabenquote um 3 Prozentpunkte gesenkt worden. Ohne einen Budgetüberschuss zustande zu bringen, ohne irgendwo großartig einzusparen. Das war nur, weil die Bezugsgröße ist immer das Wirtschaftswachstum, das Wachstum damals sehr stark war. Und da müssen Sie nur schauen, dass Sie die Ausgaben nicht, dass Ihnen die nicht davonlaufen, dass kein hohes Defizit aufreißen, wenn sie die Steuern senken. Also die Steuernabgabenquote zu senken auf 40%, wie es jetzt zwei Parteien wollen, also Schwarz-Blau müsste zum Beispiel die 40% erreichen können, die sie ja beide im Programm haben, damit kommt ganz Europa aus. Auch die Deutschen mit hohen Wiedervereinigungskosten kommen damit aus, schreiben sogar Überschüsse, mir mit 43% nicht einmal einen ausgeglichenen Haushalt zustande gebracht. Also das ist eine erreichbare Größe und ich finde auch die erste wichtige, dieses Loch zu stopfen. Weil es hat nämlich auch keinen Sinn, irgendwelche neuen Steuern einzuführen, wenn alles unten rausrennt. Und man sollte nicht Steuern einführen, um es der Regierung leichter zu machen, keine Reformen einzuführen. Darum sind ja wir deshalb auch gegen alle neuen Formen der Steuern, weil es immer so Reformvermeidungsabgaben sind. Es ist für die Regierung wieder Zeit gewonnen, aber es ändert am Problem nichts. Ist Ihnen wahrscheinlich immer noch zu ausweichend, aber ich kann es Ihnen nicht genauer beantworten.
Harald Walser.
Bitte. Ja, ich bin Bildungssprecher der Grünen davon, daher interessiert mich natürlich vor allem auch dieser Aspekt. Wobei zu den anderen hätte ich schon auch ein paar Fragen, vielleicht können Sie das ein bisschen vertiefen. Ich finde das sehr interessant, Ihre Thesen. Sie wissen wahrscheinlich auch, dass den Grünen nicht immer 100% mit Ihnen übereinstimmt.
Ja, das ist mir auch aufgefallen.
Ist ja auch sehr gut. Wo ich aber übereinstimme, ist, dass, sagen wir, die Reformkraft in Österreich nicht sehr ausgeprägt ist. Das durchzieht alle Bereiche. Ich hätte nur ein paar Anmerkungen. Was für eine Rolle spielt in Ihren Überlegungen das Thema soziale Sicherheit? Ich habe in den USA, ich habe in Südafrika Viertel gesehen, die abgezäunt sind, eigene Bewachung haben, weil die Diskrepanz zwischen Reich und Arm so stark ist. Also das scheint mir bei uns nicht anzustehen, aber das Auseinanderdriften von Arm und Reich scheint mir schon ein Problem zu sein. Wie immer man dann arm definiert, da haben Sie natürlich vollkommen recht. Sie haben aber jetzt im Bildungsbereich angeführt, das Thema Kinder mit nicht deutscher Muttersprache, haben die Zahl von Wien genannt. Zum Glück dazu gesagt, dass natürlich nicht deutsche Muttersprache nicht heißt, dass sie nicht Deutsch können. Aber wie wollen Sie das Problem lösen, dass hier aus Ihrer Sicht und nicht nur aus Ihrer Sicht, sondern auch aus meiner Sicht durchaus vorhanden ist. Denn das Beispiel, das Sie genannt haben mit den Niederlanden, ich war mit allen Bildungssprecherinnen und Bildungssprechern sowie mit der Ministerin in den Niederlanden. Wir haben uns das eigentlich sehr genau angeschaut. Das Problem haben sie eigentlich nicht genau definiert, das vorher da war. Und der Erfolg des niederländischen Bildungssystems, es ist ein gutes, das möchte ich dazu sagen. Sie haben nur vergessen dazu zu sagen, dass diese privaten Schulen schon seit dem 19. Jahrhundert existieren und das Bildungssystem, und das eigentlich gar keine Reform war, sondern das ist Tradition in den Niederlanden. Da haben alle Konfessionen, da haben alle Interessensgruppen, da haben auch Städte, Gemeinden die Tradition, ihre Schulen selber zu führen. Also da ist eigentlich diesbezüglich gar nichts Neues gemacht worden. Was mich aber interessieren würde, wie wollen Sie mit diesen Kindern umgehen, die nicht Deutsch können? Wir haben in Vorarlberg einen sehr mutigen Weg beschritten, finde ich, was den Bildungsbereich anlangt. Und es ist gelungen, den nicht ideologiegefärbt zu führen, diese Diskussion. Es gibt einen Allparteienbeschluss des Vorarlberger Landtags.
Harald, die Frage noch.
Ja, ich bin eh schon fertig. Es gibt einen Allparteienbeschluss zu einer Bildungsreform. Was halten Sie davon?
Die erste Frage, finde ich, den ersten Hinweis, den greife ich gerne auf. Wie halten es wir mit dem sozialen Gefüge und mit dem Sozialstaat? Wir jetzt als Agenda Austria finden nach wie vor, dass das Wohlfahrtssystem in Österreich ein gutes ist und dass die Idee die richtige ist. Jene, die leistungsfähig sind, zahlen mehr in das System rein, als sie rausnehmen, um jenen zu helfen, die nicht leistungsfähig sind oder die nicht können. Die soll man mit nach oben nehmen. Das funktioniert über weite Strecken auch sehr gut. Wir haben ein bisschen Sorge, dass das Anreizsystem sehr stark auch genutzt wird von Menschen, die es nicht unbedingt brauchen. Reinzugreifen, eine Leistung zu nehmen, dass mit Gießkanne im Prinzip drüber gegangen wird, sehen wir eher kritisch und negativ. Ich finde, dass der Sozial- und Wohlfahrtsstaat vor allem in der Wirtschaftskrise in Österreich gut funktioniert hat. Und ich verstehe auch die Verfechter nicht, die tagtäglich erklären, dass in Österreich Bildung vererbt wird, was übrigens nicht stimmt, aus den sehr bildungsfernen Schichten, dass man also keinen sozialen Aufstieg schafft in Österreich mehr, dass man überhaupt keine Möglichkeit mehr hat, selbst sich Vermögen aufzubauen, dass aus einem was wird. Wenn das die Bilanz von 40 Jahren Sozial- und Umverteilungsstaat ist, dann verstehe ich es nicht. Ich sehe zwar die Intention dahinter, man sagt es immer, wenn man dann sagt, na, wir brauchen noch mehr davon. Ich würde hergehen und sagen, wir haben ein sehr gut funktionierendes Sozialsystem. Wir sind durch die Krise gekommen wie kaum ein anderes Land. Die Einkommen in Österreich sind sehr gleichmäßig verteilt. Das ist ein Riesenerfolg. Wir geben viel Geld aus. Wir verteilen über 100 Milliarden um jedes Jahr. Milliarden, nicht Millionen. Und das Geld kommt auch an. Und das ist der Sozial- und Wohlfahrtsstaat, den Sie uns, Partei XY, so verdanken haben. So würde ich das nachvollziehen können. Stattdessen erklärt man den Leuten immer, dass das alles eigentlich nichts kann. Und dass es immer schlimmer wird, was eigentlich nicht stimmt. Das heißt nicht, dass es keine Probleme gibt, um auf die zweite Frage zu kommen. Und die Probleme finden im Bildungsbereich und im Einkommensbereich immer im selben Milieu statt. Wenn Sie in Wien im falschen Bezirk zur Welt kommen, ist Ihre Einkommenskarriere mit 6 zu Ende. Sie müssen nicht darüber diskutieren, ob Sie Vermögensteuern vom Herrn Mateschitz fordern oder von wem anderen oder Erbschaftssteuern, weil das wird die Karriere nicht mehr beeinflussen. Das ist einfach aus. Das sind dieses, was ich da gesagt habe, diese 57% sind ein Durchschnitt für Wien. Das heißt, in einigen Bezirken ist es bei 0 fast und in anderen bei deutlich über 90%. Das sind Ghetto-Schulen, die Sie da haben. Und da muss ich sagen, ich bin ja sehr selten für staatlichen Zwang, aber da bin ich schon der Meinung, dass man vor allem mit der Kindergartenpflicht, also erstens mal Mittelverlagerung, wir geben sehr viel für den tertiären Bereich und für den Sekundarbereich aus, aber wenig für den Primärbereich und wenig für die frühkindliche Bindung. In den ersten 5 Jahren wird wirklich viel entschieden. Und da muss man einfach auch Mittel verlagern und viel mehr mit der die Gießkanne weggeben und zielgerichtet nach einem Sozialindex Geld investieren. Mehr Personal, mehr Zwang, auch im Kindergarten zu bleiben, nämlich nicht nach Hause geschickt zu werden in Wien, weiß nicht, wie es da ist. Wir haben ja in Wien gratis Kindergarten. Das heißt nicht, dass er gratis ist, sondern dass wer anderer zahlt dafür. Aber Sie können nur im ganzen Tag das Kind im Kindergarten lassen, wenn Sie das wollen. Sie können es auch abholen, so wie es wir gemacht haben. Aber Sie können es einen ganzen Tag lassen, aber nur dann, wenn Sie ganztags als Mutter beschäftigt sind. Das hat zur Folge, dass die ganzen türkischen Kinder, wo die Mutter nicht arbeitet, weil sie kein Deutsch kann, die kommen nach, und es geht vor allem, das kann man auch ganz offen sagen, ums türkische Milieu, die kommen nachmittags nach Hause und drehen den Fernseher auf TRT. Und das wird nichts. Also das, hier wäre ich sehr stark mehr für Zwang. Und wenn ein Kind nachweisen kann, dass es gut Deutsch kann, dann gibt es halt das klassische verpflichtende Kindergartenjahr, kommen sie halt mit 5 oder mit 4 in den Kindergarten, aber nicht mit 3. Und alle anderen, die das nicht können, kommen früher. Und es wird natürlich dann auch ein anderes Personal brauchen, als es jetzt der Fall ist. Das sind die einzigen Lösungsmöglichkeiten, die wir sehen. Habe ich was nicht beantwortet? Den Allparteienbeschluss von Vorarlberg? Sagen Sie mir nochmal, was der genau gemacht hat.
Dass wir in Vorarlberg versuchen, eine gemeinsame Schule, und zwar eine sehr leistungsfähige einzuführen, wo wirklich Spitzenförderung stattfindet, wo Kinder, die Probleme haben, auch entsprechend gefordert werden. Und das soll in einem 10-jährigen Prozess umgesetzt werden.
Ja, ich finde, es spricht nichts dagegen. Ich finde nur, was immer die gemeinsame Schule, da hat mich der John Hattie schon beeindruckt, den Sie sicher kennen, der ja über 12 Jahre, glaube ich, 1500 Studien sich angesehen hatte, weil er wissen wollte, was ist denn in der Schule jetzt das Beste, was ist für mein Kind am besten, ist es die Gesamtschule, ist es die Ganztagsschule, wie ist die Schüleranzahl, ist die entscheidend oder nicht. Und er hat gesagt, das Wichtigste, er hat eigentlich Anfang schon gewusst, was entscheidend ist, ist einfach der Lehrer. Und das ist das, worauf wir relativ wenig Wert legen. Ich würde Sie mal einladen zu überlegen, was los wäre in Ihren Firmen, wenn Sie dort, egal wie jemand performt und leistet, immer dasselbe zahlen. Es kriegt jeder das Gleiche, egal wie, ob er gut ist, ob er schlecht ist, ob er sich reinhaut, ob er sich nicht reinhaut. Was da los ist, motivationsmäßig, wie die ganze Stimmung ist. Wenn Sie Menschen sehen, die nachweislich nicht geeignet sind für den Beruf, dass sie die nicht loswerden können. Das ist ein Riesenthema und auch vom Stellenwert her, jetzt verdienen Lehrer nicht so wahnsinnig schlecht im internationalen Schnitt. Wir haben die dritthöchsten Lehrergehälter, aber halt sehr spät. Sie verdienen am Anfang wahnsinnig schlecht und dann, je länger sie bleiben, wo es dann eh schon fast alle ausgebrannt sind, sehr, sehr schlecht. Also das sind schon Dinge, die, glaube ich, da auch wichtig sind, aber es spricht sehr viel für das, was Sie da machen. Und Vorarlberg ist ja hier auch in der Diskussion sehr stark tonangebend gewesen. Wurde in Wien ja auch gern zitiert immer wieder. Wenn selbst Vorarlberg das macht, kann es ja nicht so falsch sein. Ja. Nein, es war anders natürlich, dass man gesagt hat, selbst ein konservativ geführtes Land ist ja sehr offen.
Die Frage ist für mich, ob die Schröder-Geschichte nicht eine österreichische Ausrede ist. Die hatten Druck und drum ist was passiert, um die Agenda 2010 zu schreiben. War es nicht eher ein bisschen so, man Druck ist auch bei uns so, wie Sie sagen. Aber es hat einen Mann gegeben mit Mut, es hat einen Mann gegeben mit Charisma und es hat einen Mann gegeben, der wählbar war. Wenn wir in Österreich zurückschauen, hat es vielleicht Leute gegeben, die 2 Dinge hatten, aber selten die 3 Dinge hatten. Ist das nicht der Grund, den wir, oder das, was wir brauchen würden und nicht nur den Druck?
Ja, ist so. Kann ich nur voll unterschreiben, was Sie da sagen.
Und gibt es jetzt einen, der alle 3 hat?
Wissen tue ich es nicht, aber möglich wäre es. Es ist durchaus möglich. Also ich sage, es gibt gewisse Hoffnung, aber keine Garantie. Also ich finde jetzt generell, muss man jetzt auch sagen, so einen Wahlkampf wie jetzt wird er zwar wieder sehr österreichisch, aber grundsätzlich von den Kandidaten her, also kann ich mich nicht erinnern, wann das auf dem Niveau jetzt von wählbarer Seite, von auch Kern können Sie wohin schicken, man muss sie nicht genieren, was vorher schon der Fall war. Strach ist jetzt eh schon seit 12 Jahren da, kurz. Also das ist schon eine Dynamik. Und jetzt ist natürlich auch interessant, was am unteren Ende passiert. Das ist wieder eher das Überraschende, aber es ist jetzt schon einiges los, das wir nie hatten, auch von den Auseinandersetzungen. Ich weiß, Sie hätten von mir gerne einen Namen, aber den kann ich Ihnen nicht nennen.
Die Agenda Austria ist überparteilich und unabhängig. Ja.
Politisch äquidistant, sagen wir immer. Unabhängig, aber nicht neutral, das sagen wir auch immer, aber den Spruch haben uns leider die Schweizer geklaut, bevor er uns eingefallen ist.
Ja, Fischer drin, ich habe noch eine Frage zum Thema Verwaltungsreform. Eine bedenkliche Entwicklung in letzter Zeit ist ja die zunehmende Bürokratisierung der Unternehmen. Viele der Initiativen, die da in Gesetzesform gegossen werden und durch den Nationalrat gewunken werden, kommen von der EU, kommen aber auch von internationalen Organisationen, OECD, teilweise UNO, teilweise auch NGOs. Österreich kann sich da kaum einbringen, muss quasi diese Präregulierung umsetzen. Wie sehen Sie dieses Problem und was können wir als kleines Land hier unternehmen, um die Unternehmen nicht zusätzlich zu belasten?
Also Österreich bringt sich da schon ein, Wir verschärfen nämlich das noch, was von Brüssel kam. Das ist ja mehr mitbekommen, was da los war mit den Speisekarten. Das war für mich immer wirklich einer der unglaublichsten Dinge, weil ich habe noch niemanden erlebt, der in einem Restaurant vom Hocker gefallen wäre, weil er allergisch ist und was gegessen hat. Weil er hat immer gefragt, sind da eh keine Nüsse drinnen? Dann ist er in die Küche gegangen und gesagt, nein, ja. Und so hat sich das immer locker erledigt. Und das haben wir jetzt quasi wieder zurückgenommen. Ist wahrscheinlich, habe ich nicht am Blog gehabt hier, eines der wichtigsten Themen. Wir haben uns in der Agenda auch ein bisschen damit beschäftigt, weil Sie können ja nicht hergehen und sagen, sonst verringern wir die Bürokratie. Weil die Bürokratie ist ja Ausfluss von einem politischen Willen, den Sie gesetzt haben. Wenn Sie jetzt sagen, es muss für jedes neue Gesetz oder für jede neue Regulierung, so wie es die Briten gemacht haben, eine oder möglicherweise zwei von den Kosten her verschwinden, dann schaffen Sie das. Dann ist das eine Maßnahme, wo Sie Bürokratie verhindern können oder absenken können. Wenn Sie mal jedes Gesetz mit einem Ablaufdatum versehen, haben Sie auch eine Möglichkeit, was wegzubekommen. Weil das Problem ist ja, dass wir kaum was streichen. Und wie gesagt eben, ich sage noch einmal, viele Beamte, viele Regulierer machen viele Regulierungen. Das ist ihr Job. Und wenn man das will, ich finde nur den Zugang einfach gefährlich, dass man immer das Risiko ausschalten will. Und das Sicherste im Leben ist einmal auch das Risiko. Jetzt muss man natürlich einige Sachen, die man sieht, verhindern, wenn es geht. Aber man soll sich von dem lösen, dass man alles sicherer macht. Ich nenne nur die Bankenregulierung. Also wenn Sie sich anschauen, wie sich Basel I, Basel II, Basel III und jetzt dann Basel IV entwickelt haben. Und wenn Sie jetzt davon ausgehen, dass Sie nie mehr eine Finanzkrise haben werden, dann hat man sich diese Regulierungen nicht angesehen. Es ist nämlich auch nicht möglich. Aber die Ausmaße sind einfach gigantisch. Und Sie können als Arzt heute, wenn Sie die Listen so führen, wie man es von Ihnen erwartet, dass Sie jede Patientenliege, wo Sie das Papier abreißen, das müssen Sie aufschreiben, wann Sie das gemacht haben, also quasi alle 5 Minuten. Da müssen Sie immer schauen, in den Kühlschrank, wann Sie die Temperatur gemessen haben, alles eintragen. In Gastronomiebetrieben müssen Sie sagen, wann Sie Salate aufs Buffet stellen, lauter so Sachen, es wird alles gefaked. Arbeitszeit genauso, es wird alles vorgeschrieben, nachgeschrieben, weil Sie sonst nicht arbeiten können. Und die einzige Möglichkeit, die jetzt jemand hat, ist es zu ignorieren. Ich bin einmal in Niederösterreich einem Bierbrauer gestanden und der hat mir gesagt, selbst wenn ich die Zeit hätte, das alles zu lesen und die intellektuelle Kapazität, das auch zu verstehen, könnte ich es nicht umsetzen, weil dann könnte ich den Betrieb zusperren. Also er ignoriert es und wartet, bis jemand kommt und ihn bestraft. Das ist die traurige Realität und ich glaube, dass das, wenn wir von Wirtschaftsproblemen sprechen, sicher das Mentale eins der größten ist, dass man einfach hier keine Lust mehr hat, trifft auch viele Angestellte übrigens zu, nicht nur Unternehmer. Aber ich glaube, die britischen Maßnahmen, Sunset Regulation, also Auslaufen von Gesetzen und One In, Two Out, wäre eine Maßnahme, die man setzen kann. Und nicht Nachbesetzen von auslaufenden Dienstposten.
Noch zwei Fragen vorne, Bernd Simons und dann hinten noch eine.
Eine kurze Anmerkung zu den Zinsen. Also mir würde es Sorge bereiten, wenn sie so niederbleiben. Ich meine, die Industrie brummt, die Rohstoffpreise kommen und die Rohstoffe sind ein nachlaufender Konjunkturindikator. Und wenn man das System also quasi unter Druck hält, das explodiert. Also dann gibt es halt Verwerfungen an den Aktienmärkten. Und dann eine Frage zu der Sicherheitspolitik. Starten möchte ich mit einem Zitat von Machiavelli. Ein Land hat immer eine Armee, entweder die eigene oder die fremde.
Oder Österreich gar keine. Weder noch.
Die eigene oder die fremde. Ich meine, der Putin agiert wie eine Großmacht. Sehr machtbewusst, expandiert, sage ich mal, auf die Krim. Wenn man den Zeitungen trauen darf, haben wir eine große Migrationswelle aus Afrika zu erwarten. Wie sehen Sie das? Was ist da Ihre Projektion?
Ja, zum Ersten kann ich nichts hinzufügen, teile ich total. Zum Zweiten kann ich nur meine Privatmeinung Ihnen sagen, weil wir beschäftigen uns mit dieser Frage jetzt in der Agenda Austria nicht. Also wir haben jetzt kein sicherheitspolitisches Konzept für Europa in der Schublade. Aber ich sehe natürlich das schon sehr besorgniserregend, vor allem diese Russland-Geschichte, wo man dann plötzlich die souveränen Grenzen eines Staates ignoriert. Und in Österreich war sehr oft das Thema, naja, das soll man nicht so sein, das war immer russisch und das passt schon. Und die Sanktionen sind auch natürlich ein Riesenproblem. Ich finde, das ist halt oft die einzige Möglichkeit, die man hat. Aber dass so locker wieder Grenzen überschritten werden, und das waren die Reaktionen aus dem Baltikum, die relevanten für mich, die da alle eher harte Gangart gefordert haben. Ich finde, dass die europäische Verteidigung ein wirklich sinnvolles Projekt für Europa wäre. Das, was nämlich die Europäische Union genauso wird, was wir sehr viel über Österreich diskutiert haben. Wir haben kein Projekt eigentlich oder keine Zukunftsvision, was man gemeinsam jetzt lösen könnte. Aber ich glaube, dass die Sicherheitsfrage eine wäre. Und es kann mir halt niemand erzählen, dass man das Mittelmeer, dass man dem schutzlos ausgeliefert ist. Weil man weiß natürlich, dass es nicht so ist. Das ist auch eine Frage des Willens und man sollte nicht so weit gehen, dass man wieder über den Grenzschutz bis zum Äußersten diskutiert. Aber es wird dort in einigen Jahren wird dann natürlich anders verfahren werden. Es werden natürlich auch dann, ich finde diese Worte immer so schrecklich, diese Rückstellungen, aber man muss natürlich schauen, wer kommt. Wir reden heute auch noch sehr oft von Flüchtlingen. Es ist aber sehr viel Arbeitsmigration und bin ich der Letzte, der was gegen Menschen hat, die ihre wirtschaftliche Situation verbessern wollen. Aber es ist natürlich auch klar, dass es Grenzen hat. Und es sind mittlerweile nicht mehr so viele Flüchtlinge dabei. Und dann müsste man auch schauen, was machen wir mit den Flüchtlingen, das wäre jetzt ein anderes Thema. Aber die Verteidigung Europas wäre aus meiner Sicht ein sinnvolles Unterfangen. Da braucht man vielleicht nicht alle Staaten dabei, aber einen Nukleus. Da muss man nicht mehr so viel über die NATO diskutieren. Und ich finde, Österreich sollte seinen Beitrag dazu leisten. Aus meiner Sicht ist unsere Neutralität eine gigantische Selbstlüge. Wir sind nämlich so ein Land, das jetzt weder den Beistand von wem anderen hat, noch eine eigene Armee. Wir sind halt geografisch so gelegen, dass wir mittlerweile nur mehr von Verbündeten und NATO-Ländern umgeben sind. Erleichtert es halt ein bisschen. Aber ich finde, Österreich sollte dann auch seine Position überdenken und seinen Beitrag dazu leisten, egal in welcher Form.
Ganz hinten bitte noch.
Mein Name ist Leonie Hoffmann. Ich hätte zwei kurze Fragen. Mir ging es vor allem um eine Konkretisierung zu den Themen sowohl Bildungsreform als auch Digitalisierung und, ja. Und Arbeitszeitflexibilisierung. Mhm. Zum Zweiten nochmal ganz kurz. Sie haben ja irgendwo ganz kurz und bündig gesagt, weder die Politik noch die Sozialpartner haben es bisher geschafft, eine Lösung zu finden. Es bräuchte von der Politik mehr Leitfunktionen, die Sozialpartner schaffen sowieso nicht. Jetzt würde mich interessieren, hat die Agenda außer der irgendwelche konkreten Vorschläge oder ist es einfach
so ja, dahin
wieder eine Forderung? Und zum Zweiten zum Thema Kompetenzen und Bildung, speziell in Bezug auf die Digitalisierung. Da habe ich jetzt zwar Vorschläge gehört, die irgendwo sehr visionär und sehr interessant klingen, aber auf eine Art nicht an den eigentlichen Problemen anzusetzen scheinen. Ja, also E-Learning und neue Methoden in den Unterricht zu integrieren, hört sich alles sehr fortschrittlich an, aber es scheint mir nicht konkret an den Problemen anzusetzen, die wir haben, zum Beispiel in Vorarlberg, dass da wir eine extrem hohe Anzahl an Pflichtschulabgängern haben, dass die Kompetenzen, die konkret für Digitalisierung gebraucht werden, auch nicht angesprochen worden sind. Also mich würde interessieren, was Sie dazu denken.
Sie erwarten jetzt von mir eine kurze Antwort, vermutlich. Also bei den Sozialpartnern sage ich Ihnen nur noch einmal, da geht es nicht darum, die Sozialpartner abzuschaffen, die Kammern abzuschaffen. Es geht darum, dass die Verflechtung, die jetzt mittlerweile stattgefunden hat von Aufgaben, und das sage ich Ihnen jetzt auch ganz konkret, was ich meine, dass man das zum Wohle aller Beteiligten entflechtet. Ich halte nicht sehr viel davon, wenn ein ÖGB sich bei einer Regierungsumbildung drei Ministerien aussucht und sogar noch die Positionen besetzt mit den eigenen Leuten, wo sie sagen, der wird es. Das ist aus meiner Sicht demokratiepolitisch ein höchst interessanter Vorgang. Ich halte auch nicht sehr viel davon, dass man Interessensvertretungen Gesetzestexte schreiben lässt. Gedacht war es ja so, das Parlament arbeitet Gesetzestexte aus, schickt sie an die Sozialpartner, sie begutachten. Mittlerweile ist es umgekehrt. Die Gesetzestexte werden ausgelagert, dort geschrieben, ins Parlament gekommen, nicht immer mehr begutachtet, sondern meistens durchgewunken, weil sie auf Regierungsebene mit Spiegelminister schon eine Einigung gegeben hat. Und das, finde ich, ist nicht gut für alle Beteiligten. Das sollte man entflechten. Die Sozialpartner haben hohe Kompetenz in den Lohnverhandlungen, haben sie hervorragend gemacht. Wir hätten damals die Schilling-Anbindung an die D-Mark, das war die wirtschaftspolitisch wichtigste Entscheidung in der Zweiten Republik, gemeinsam mit dem EU-Beitritt, hat Österreich wahnsinnig weit nach vorne gebracht, wahnsinnig stark die Produktivität erhöht, nicht geschafft ohne die Sozialpartner, ohne die Lohnzurückhaltung, ohne den ÖGB damals. Aber sie sind Interessensvertreter und sehr stark, zu stark für meine Begriffe in den politischen Prozess eingebunden. Und Sie können jetzt die Lehrergewerkschaft dafür kritisieren, dass sie das durchgesetzt haben, was sie durchgesetzt hat. Ich kritisiere eher die andere Seite, die das alles genehmigt hat. Meistens auch Beamte, die mit Beamten verhandelt haben. Und das, meiner Meinung nach, diskutiere ich mit der Lehrergewerkschaft als Bildungsminister und als Finanzminister über die Gehälter, über die Arbeitsbedingungen, aber nicht über Bildungsinhalte, weil es nicht ihre Aufgabe ist. Das meine ich ganz konkret damit. Und das wäre zum Wohle aller Beteiligten, dass jeder soll das machen, was er gut kann. Und da gibt es genug zu tun, auch bei der Lohnfindung mit der Lohnkurve, die in Österreich so verläuft wie nirgendwo in der industrialisierten Welt, dass sie ganz zum Schluss, kurz vor der Pensionierung, ganz steil nach oben geht. Die Abfertigungen nicht mehr dabei. In anderen Ländern, wo es hohe Altersbeschäftigung gibt, Schweden, geht sie ab 50, 55 den Höhepunkt, dann geht sie leicht nach unten. Es hat nämlich auch keinen Sinn, ältere Menschen von der Frühpensionsstatistik in die Arbeitslosenstatistik zu transferieren. Wenn Sie das wollen, dass Menschen länger arbeiten, brauchen Sie einen funktionstüchtigen Arbeitsmarkt für Ältere. Das ist Sozialpartneraufgabe aus meiner Sicht. Zum Zweiten, Sie sagen, das ist keine große, das klingt visionär, aber das wird nicht viel ändern, das wird nicht viel an den Problemen ändern. Also ich finde schon, dass das viel an Problemen ändert. Ich wäre sehr dankbar gewesen, wenn ich die Hilfestellung gehabt hätte in der Schule, wenn ich mich woanders noch informieren konnte. Man konnte zu den Eltern gehen oder zum Freund gehen, da haben sie technologisch ganz andere Möglichkeiten. Ich finde, es ist kein guter Weg, der Digitalisierung zu begegnen, indem ich jedem Kind ein iPad schenke, vom Staat bezahlt. Das ist super für Apple, das ist super für Samsung. Aber warum jedes Kind ein iPad geschenkt bekommen soll und das dann als Vision verkauft wird, weiß ich nicht. Das ist nämlich auch nicht das Problem. Sie müssen auch nicht sofort kodieren lernen in der Volksschule. Sie müssen es irgendwann verstehen, wie es funktioniert. Und da geht es mir nur darum, dass man schon auch über die Schwächen diskutiert, aber auch ein bisschen über die Stärken nachdenkt. Weil wir werden nämlich jemanden brauchen, der in Österreich eine möglicherweise wachsende Zahl von Verlierern alimentiert. Wir werden Menschen brauchen, die Wertschöpfung im Land kreieren. Die werden wir brauchen. Und das Bildungssystem sollte sich auch auf die stürzen und auch die Defizite versuchen zu beheben. Da mögen Sie recht haben, dass für jemanden, der nicht sinnerfassend lesen kann, das sind mittlerweile ungefähr 20%, die beherrschen auch die Grundrechnungsarten nicht, der Algorithmus möglicherweise nichts hilft. Ich bin nur nicht so pessimistisch. Sie sind nicht zufrieden mit meiner Antwort, aber Sie, glaube ich, haben das Mikrofon noch.
Ihr Vorschlag zur Arbeitszeitflexibilisierung hätte mich noch interessiert.
Naja, das ist natürlich überhaupt ein Thema. Ich weiß nicht, wie es Ihnen allen geht, aber wenn Sie mit Ihren Kollegen, Mitarbeitern reden, wird das keiner mehr verstehen. Wir haben Arbeitszeitgesetze aus dem Zeitalter der Schwerindustrialisierung. Und es ist heute einfach lächerlich, also wir in der Agenda Austria müssen nach 10 Stunden die Mitarbeiter nach Hause schicken, sie müssen den Computer abdrehen. Wenn der sagt, es tut mir leid, ich habe gerade einen Lauf, ich würde das Modell gerade fertig machen, dann kann ich sagen, es geht leider nicht. Weil wenn jetzt der Arbeitsinspektor reinkommt, die Liste fordert und da steht bei dir was drinnen, was dem Arbeitszeitgesetz widerspricht, bin ich dran. Das ist einfach lächerlich. Also die Arbeitszeitflexibilisierung wird sowieso auch schneller kommen, als man glaubt. Und ich verstehe nicht, warum man das jetzt auch nicht lösen konnte. Und es geht nicht darum, dass jeder unbeschränkt arbeiten muss, aber es haben andere sozialdemokratische Länder in Europa hier wesentlich mehr zustande gebracht als wir. Das gilt auch für die Öffnungszeiten. Das ist generell. Hier sollte man einfach erkennen, dass man im dritten Jahrtausend angekommen ist. Und viele Mitarbeiter können sich das schon selber einteilen. Und man muss nicht immer davon ausgehen, dass jeder nur geschädigt und ausgebeutet wird. Also hier sind wir wirklich, wirklich, wirklich weit entfernt. Und das, was man zum Schluss jetzt da gemacht hat mit 1500 Euro Mindestlohn, aber nichts auf der Flexibilisierungsseite, war wahrscheinlich auch keine Werbung für die Sozialpartnerschaft. Habe ich auch nicht verstanden. Also hier könnte man schon sagen, gewähren Sie mehr Freiheit, Sire. Das wäre höchst an der Zeit. Ich glaube, die Leute sind reif dafür.
Ja. Vielen, vielen Dank, Herr Dr. Schellhorn, für die Ausführungen. Sehr spannend, auch zu Themen, die nicht unmittelbar von der Agenda Austria Weltpolitik behandelt werden.
Ich nehme es mir jedes Mal vor, es nicht zu tun, aber leider mache ich es dann immer wieder.
Natürlich gibt es auch einige politische Diskussionen bei so einem Thema, wenn die Nationalratswahl ansteht, aber ich glaube, es ist sehr...
Darf ich Sie was fragen?
Bitte.
Wer glaubt, dass die Wahl gelaufen ist? Der möge die Hand heben. Das ist eigentlich so jetzt, das ist schon klar, wer Erster wird. Eins, fast keiner. Wer weiß schon, was er wählen wird? Das sind ungefähr, würde ich schon mal schätzen, 70%. Sie wissen es wirklich, sind Sie sicher? Aber Sie haben ja die Wahl. Sie haben die Wahl, bei Ihnen ist ja, ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben vom Herrn Hoeinig, die Abschiedsrede vom Hoeinig, waren Sie drin? Ja. Habe ich sehr berührend gefunden, es ist heute noch in meinem Standard abgedruckt gewesen, wie er gesagt hat, man hat nicht genau gewusst. Also er hat die ganzen Reden übersetzen lassen in Gebärdensprache, das war der behinderte Sprecher der ÖVP, der jetzt gegangen ist, und auch die Politikernamen. Also für den Kohl einen Kohlkopf, für den Fischer einen Fisch. Und beim Pilz hat er die Grünen gefragt, was er jetzt ist, Pilz oder Schwammerl. Und dann haben sie, glaube ich, zurückgerufen, das wissen sie selber nicht genau. Und dann hat er gesagt, und heute wissen wir, er ist ein Spaltpilz. Ja. Fast so, ich hab's jetzt hingemäß. Ja.
Nochmals vielen, vielen herzlichen Dank fürs Kommen. Auch Ihnen allen vielen herzlichen Dank fürs Kommen. Wir Veranstaltungspartner, die Wirtschaftsstandortgesellschaft Vorarlberger Nachrichten, die Prisma Unternehmensgruppe und die Fachhochschule und wir als Industriellenvereinigung danken herzlich. Sie erhalten dann auch die Einladung zur nächsten Innovation Night, zur 45. Und jetzt haben wir noch ein kleines Buffet und Getränke für Sie. Allen schönen Abend und nochmal danke fürs Kommen.
Danke.